Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Moin und willkommen am Bistro Matavox mit einer neuen Folge. Mein Name ist Maria Lorza-Sarelegi und mit mir heute ist Melanie Czarnik. Hallo Melanie.
Hallo Maria.
Heute geht es um ein besonderes Thema, und zwar um KI-Psychosen. Du hast, Melanie, für die Vox ein Interview mit dem Psychiater Marc Augustin gemacht. Wie bist du überhaupt auf das Thema KI-Psychosen gestoßen?
Also das Thema, das hat mich am Rande immer wieder begleitet, wie du ja weißt oder wie unsere Hörerinnen und Lesenden vielleicht wissen, verfolge ich ein bisschen die Themen rund um die psychische Gesundheit. Und die KI-Psychose oder Chat-GPT-Psychose oder es gibt noch ein paar andere Begriffe, die da rumgeistern, darüber reden wir ja gleich auch noch, die ist mir immer wieder begegnet in Medienartikeln, also besonders englischsprachigen. Deutschsprachige habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Und dann haben wir irgendwann darüber gesprochen, dass ich zu dem Thema was machen will, aber in Luxemburg niemanden finde, der sich damit auskennt. Dann habe ich mein Radar etwas erweitert und siehe da, in Deutschland, genauer in Bochum, bin ich dann fündig geworden und habe eben diesen Professor Dr. Marc Augustin gefunden, der selbst auch Psychiater und Psychotherapeut ist, der klinisch gearbeitet hat, aber 2019 in die Lehre gegangen ist, also vor ChatGPT. Und der ist auch, wie ich, durch, ja, man kann sagen, dieselben Artikel auf das Thema gestoßen. Und er hat das dann natürlich so ein bisschen weiter forschend erfolgt. Und dann habe ich ihn gefragt, was es denn damit auf sich hat. Und wir hören mal kurz rein, was er gesagt hat.
Wenn man dann natürlich so ein bisschen einsteigt und guckt dahinter, was ist da passiert, wie lange waren die Interaktionen, welche technischen Aspekte gibt es, welche vielleicht auch auf NutzerInnenseite, was Vulnerabilitäten angeht, dann merkt man, dass sich da eigentlich eine Forschungslandschaft öffnet und einfach noch viele offene Fragen bestehen.
Ja, also die Forschungslandschaft, die sich da auftut, die steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es gibt Fachartikel dazu, die sind noch nicht basierend auf randomisierten Studien, was in der Forschungswelt immer das Nonplusultra ist. Das ist in dem Fall aber ein bisschen schwer zu machen. Deswegen sind es mehr so Arbeitspapiere, mit denen die Forscher da arbeiten und ihre Thesen aufstellen. Und der Augustin hat eben selbst auch einen ersten deutschsprachigen Fachartikel dazu verfasst, im Nervenarzt. Das ist in dem Metier in der psychischen Gesundheit auch ein Name. Also das hat mich dann gefreut, ihn gefunden zu haben und mit ihm darüber zu sprechen.
KI-Psychose ist der gängige Begriff. Im Interview benutzt Marc Augustin aber den Begriff KI-assoziierte Warnphänomene. Das klingt erstmals ziemlich sperrig. Was steckt denn eigentlich dahinter?
Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den griffigen Begriffen, die man vielleicht halt eben in den Medien verwendet, also die man zum Beispiel im Guardian oder im Observer oder eben die Medien, die dieses Thema aufgegriffen haben, die sprechen dann oder schreiben dann von eben AI-Psychosis oder KI-Psychose, ChatGPT-Psychose, weil dann ziemlich klar ist, was gemeint ist. Und der Augustin ist eben ein Forscher und er sagt, er kann das aus zwei Gründen nicht so verwenden. Und das eine ist, dass die Kausalität noch offen ist. Das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also es ist die Frage, sind Menschen, die schon im Beginn einer psychotischen Krise stecken, sind die wegen der Isolation mehr dazu geneigt, mit KI-Systemen zu kommunizieren und rutschen deshalb dann eher da rein? Oder ist es wirklich das KI-System, was das auslöst? Also dafür sind wir halt noch viel zu sehr am Anfang, um das zu wissen, wie die Kausalität da ist. Und ein anderes Ding ist, dass die Psychose als Begriff ja eher ein Überbegriff ist, welche viele Symptome zusammenfasst. Und in der Regel gehören dazu mehr Symptome als die, die sich eben bei dem KI-assoziierten Warnphänomen zeigen. Das sind nämlich vorwiegend Warnsymptome, die da auftreten und die lassen sich tatsächlich in wiederkehrenden Mustern einordnen. Und das sind dann drei Wege, die immer wieder gegangen werden oder die immer wieder auftauchen als Wahn. Das eine ist ein spirituelles Erwachen, dass man denkt, man hat eine Mission oder man bekommt eine Mission und es muss dann deshalb irgendwie agieren. Das andere ist der Wahn der gottähnlichen KI, also dass man mit einer göttlichen Instanz spricht und nicht mit einem Mechanismus. Und das dritte ist der Liebeswahn, also dass man die KI eben als ein Jemand wahrnimmt, als ein Gegenüber, das eine Seele hat und man selbst ist dann der Seelenverwandter dieser anderen Seele. So, das sind die drei Wahnelemente, die da immer wieder auftauchen, wo sich die Leute dann im Gespräch mit der KI ja reinsteigern.
Menschen, die die KI benutzen und unter diesen Wahnphänomenen leiden. Also ein Grund dafür ist, dass die Sicherheitsmechanismen dieser Sprachmodelle, dieser KI-Modelle, also ChatGPT beispielsweise, in vielen Fällen versagen. Wie kann das denn überhaupt passieren, Melanie? Was ist da das eigentliche Problem?
Ja, diese Frage habe ich Herrn Augustin auch gestellt und dazu hat er Folgendes gesagt.
OpenAI hatte letztes Jahr, das war so im Herbst, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass gerade in längeren Gesprächen diese Sicherheitsmechanismen nicht gut greifen. Man kann jetzt schlecht sagen, wie gut die Sicherheitsmechanismen geworden sind, aber was ich mitgenommen habe, ist kurze Interaktionen, wahrscheinlich unproblematisch, lange Interaktionen in einem Chat, wo ich nicht dreimal hin und her schreibe, sondern eher 30, 300 Mal, dass man dann in Bereiche kommt, wahrscheinlich auch durch dieses Context-Window, dass also immer nur der Inhalt sich ja ein Stück weit darauf fokussiert, was hier besprochen wird, dass es sein kann, dass ich dann in eine Spur gerate, wo diese Sicherheitsmechanismen eben nicht mehr gut greifen.
Ja, je länger man mit einer KI spricht, desto unsicherer wird das eigentlich. Und dann gibt es noch zwei andere oder mindestens zwei andere Risikofaktoren, die dann noch dazukommen. Das eine ist die sogenannte Sycophancy, also diese Neigung von KI-Systemen, jemanden zu bestätigen. Das kennt man vielleicht, wenn man schon mal mit KI-Systemen gearbeitet hat. Und das ist halt auch eher ein strukturelles Problem, denn selbst wenn die Hersteller oder die Bereitstellenden der KI das ein bisschen rückfahren, kommt das immer wieder so ein bisschen rein, weil das in der menschlichen Natur liegt. Also wir mögen es lieber, bestätigt zu werden. Und das heißt, es gibt ja in der Herstellung von KI-Systemen auch menschliches Feedback, was reingegeben wird, wo dann Arbeitende unter sehr prekären Bedingungen immer wieder Feedback geben müssen zu diesen KI-Antworten. Und das sind halt eben Menschen, die genauso agieren, wie Menschen eben agieren. Und da deswegen kommt dieses Element vielleicht immer wieder dann an der Stelle rein und ist dann so eine Wellenbewegung, dass das immer schlimmer wird, wie bei ChatGPT-4o war, glaube ich, das Modell, wo wir gesagt haben, okay, das ist wirklich jetzt ein Speichellecker, das ist übertrieben. Und dagegen war dann ChatGPT-5 das Modell, wurde dann als kalt empfunden und hatte dann weniger Fans. Und man stelle sich vor, man ist in einem Liebeswahn und plötzlich ist der Partner ganz kalt. Also das hat auch viele Menschen da in die Krise gestürzt. Und das dritte ist die Memory-Funktion, was ein unterschätztes Risiko ist. Denn Menschen vergessen Sachen, Maschinen vergessen keine Sachen. Das heißt, es kann sein, dass die Maschine mir etwas widerspiegelt, also was nur ich persönlich wissen kann. Und ich habe aber vergessen, dass ich das vorher irgendwann schon mal erwähnt hat. Und dann sagt die irgendwas über mich und ich denke, oh, woher weiß sie das denn jetzt? Sie muss ja irgendwie ein höheres Wesen sein oder wir müssen seelenverwandt sein, keine Ahnung. Aber was so in diese drei Richtungen halt spiegeln kann, weil ich einfach selber vergessen habe, weil ich als Mensch eben fehlbar bin. Jetzt nicht, dass Maschinen nicht fehlbar sind, aber sie funktionieren halt unter unterschiedlichen Prämissen.
Du hast gesagt, das Forschungsfeld ist noch in den Kinderschuhen. Gibt es denn überhaupt Zahlen dazu, wie viele Personen von diesen KI-assoziierten Wahnphänomenen betroffen sind? Und wenn ja, was ist denn da noch zu erwarten in Zukunft? Steht uns eine große Psychosekrise bevor?
Ja, mit offiziellen Zahlen ist das ein bisschen schwierig. OpenAI selbst hat Zahlen rausgegeben, die sich auf deren Nutzenden beziehen. Das sind mittlerweile, ich glaube, 900 Millionen aktiv nutzende Menschen, wöchentlich aktiv nutzende Menschen. Und von diesen hatten, ich meine, es waren 0,7%, zeigten solche Warnsymptome. Jetzt ist es halt eben nur OpenAI, die da hinterblicken können und wissen können, was ist da gelaufen. Es gibt natürlich Fälle, und das sind noch Einzelfälle, tragische Einzelfälle, wo halt Menschen aus diesem Wahn heraus sich suizidieren zum Beispiel. Das ist schon öfter vorgekommen, und dann kam es auch besonders halt in den USA, weil OpenAI ist in den USA, und dann werden da Gerichtsverfahren angestrebt, die dann aber oft auf einem Vergleich hinauslaufen. Also das heißt, die Menschen bekommen halt eine bestimmte Summe von OpenAI, und das führt dann aber dazu, dass OpenAI dann nichts offenlegen muss. Das heißt, wir sehen gar nicht, welche Interaktionen zu dem Wahn und zu der Eskalation geführt haben, weil OpenAI kann das unter dem Tisch kehren und für sich abschließen, weil dieser Gerichtsprozess nie wirklich vorangetrieben wurde. Und insofern weiß man schlicht nicht. Und en plus ist das ja jetzt nur OpenAI. Es gibt ja noch verschiedene andere Modelle, die sehr variabel mit ihrem Gewissen umgehen und auch mehr oder weniger dahinter sind, das zu vermeiden. Also Claude ist immer so das Beispiel, was als ethisches Beispiel angebracht wird. Und im Vergleich zu den anderen könnte man das auch so sehen. Grok natürlich, die KI von Elon Musk, das ist das komplette Gegenbeispiel. Und es gibt immer so wieder so Vergleiche, welches besser, welches schlechter, aber das Grundproblem bleibt ja bestehen. Die Gedanken, die sich Marc Augustin dazu gemacht hat, fand ich auch sehr interessant. Wir hören kurz rein.
Also das, was mich zurzeit beschäftigt, wo ich immer wieder zurückkomme, ist diese Frage von, das ist ja fast eine philosophisch-phänomenologische Frage, wann nehme ich das System nicht mehr als System wahr? Also wann wird aus einem Etwas ein Jemand? Das ist das, was mich derzeit irgendwie umtreibt. Wer weiß, was wir in 5 oder 10 oder 15 Jahren für Systeme haben. Dafür ist es, glaube ich, wichtig, jetzt zu Beginn dieser Entwicklung sehr genau hinzuschauen, was passiert da eigentlich, wie nehmen Menschen das wahr und wo wird dieser Schritt von, ich nehme etwas als etwas wahr und habe Distanz dazu, zu ich nehme etwas als jemand wahr, wo passiert das eigentlich? Dafür erscheint es mir eigentlich wichtig, dass wir jetzt diese ersten Phänomene bereits gut verstehen.
Die Frage ist, wo geht die technische Entwicklung hin? Man hat gesehen, und das finde ich auch sehr logisch, dass dieser Wahn noch akuter wird, wenn ich nicht nur mit der KI schreibe, sondern halt über so eine Voice-Aktion mit der KI agiere. Das ist auch typisch zum Beispiel für KI-Systeme, wie sie auch von vielen Jugendlichen genutzt werden, nämlich diese Character-AI oder Replika-Systeme, die ja darauf ausgerichtet sind, zu simulieren, die KI wäre ein Jemand und kein Etwas. Das heißt, da ist es ja schon, da ist das Anthropomorphisieren ja schon mitgedacht oder mitgewollt von den Herstellenden. Und da wird es natürlich ein bisschen prekärer. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, ein paar Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft, da gibt es irgendwelche Haushaltsroboter vielleicht, die ich bei mir zu Hause habe, die dann auch noch körperlich sind, körperlicher als es die KI jetzt im Moment noch ist. Oder ich habe Augmented Reality Brillen, also wo das mir direkt reingegeben wird in meine Augen und in mein Gehirn. Das ist dann noch so die Frage, was passiert dann? Und dann hinzu kommen noch gesellschaftliche Aspekte wie Vereinsamung von jungen Erwachsenen, gerade in der Phase, wo sie so in der Identitätsfindung sind. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Wobei Augustin auch gesagt hat, dass er nicht sieht, dass jetzt plötzlich die Hälfte der Menschen einem KI-assoziierten Wahn verfällt, sondern da muss schon oder wahrscheinlich muss da schon eine vorherige Vulnerabilität vorliegen. Aber das Problem ist ja, also, wer weiß das schon genau, ob eine Vulnerabilität vorliegt? Also wer weiß schon genau, wie sehen denn meine Gene aus, wie sieht denn mein Leben aus, wie sieht mein Leben in 5 Jahren aus, weil Krisen gehören auch dazu, jemanden vulnerabel machen zu können. Und welches Leben kommt ohne Krisen aus?
Vielen Dank, liebe Melanie. Du berichtest sehr regelmäßig zum Thema KI und psychische Gesundheit in der Vox. Wer alle Artikel von Melanie dazu lesen möchte, kann das auf vox.lu machen. Wer unsere Arbeit toll findet, kann uns auch abonnieren. Jedes Abo hilft uns weiter. Vielen lieben Dank an unsere ZuhörerInnen und ein schönes Wochenende und bis demnächst am Bistromatavox.
Schönes Wochenende. Ciao.
Ciao, ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.